Südwestradio, die Gesprächszeit.
Zur Gesprächszeit begrüßt Sie Ottmar Willi Weber. Unser Gast heute ist die Fernsehjournalistin und Filmautorin Annette Wagner. Und wir reden in dieser Gesprächszeit über ein multimediales Projekt, das unter anderem durch folgendes Geräusch gekennzeichnet ist.
Schreit er nun so?
Er schreit so. Das ist ein Seehundbaby.
Muss nicht schreien. Wir tun dir nichts.
Wenn es so fiebt, dann werden Gefühle geweckt, Gefühle bei dementen Menschen. Denn für diese ist die Roboterrobbe Paro entwickelt worden. Paro, Frau Wagner, als Abkürzung für Patientenroboter?
Nein, Paro ist die Abkürzung eines lustigen japanischen Wortes, das Personal Roboti lautet. Und das können wir schon ein bisschen raushören. Das heißt Personal Robot oder personeller, persönlicher, emotionaler Roboter und ist ein Ding, das simuliert, ein Lebewesen zu sein.
Und zwar eine Robbe, in diesem Falle 57 Zentimeter lang, wiegt 2,7 Kilo und hat ein kuscheliges weißes Fell. Das klingt niedlich und das klingt auch nützlich, aber ist nicht ganz unumstritten.
Ja, sie ist genau in dieser Größe und diesem Gewicht, um Patienten in Pflegeheimen das Gefühl zu vermitteln, dass sie ein kleines Kind vielleicht, ein Lebewesen im Arm haben und für das Verantwortung übernehmen.
Darüber wollen wir sprechen in dieser Gesprächszeit. Zu sehen ist das Ganze in der Dokumentation Roboter zum Kuscheln, heilsam für Demenzkranke von Annette Wagner.
Fragezeichen. Das ist ganz wichtig.
Da kommen wir in der zweiten Runde drauf. Dieses Fragezeichen werden wir klären. Aber bei Arte zu sehen am Freitag, den 16. September. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dabei sein wollen, dann müssen Sie Ihren Fernseher um 21.50 Uhr einschalten. Bei uns zu Gast in der Gesprächszeit die Fernsehjournalistin und Filmautorin Annette Wagner. Mehr über Paro, den Roboter zum Kuscheln, gleich hier im Nordwestradio.
Ausgelöst hat es bei mir zunächst mal, als ich davon hörte, großen Widerwillen und Erstaunen. Ich dachte, oh Gott, im Pflegeheim soll jetzt die menschliche Zuwendung durch eine Maschine ersetzt werden. Ich wollte das journalistisch untersuchen und mache das in einem Film, einem Online-Spiel, einer interaktiven Seite und einigen Formaten mehr. Mhm. Was es auslösen soll bei den Demenzkranken, ist zunächst mal, sie aus ihrer Versenkung, ihrer Unerreichbarkeit rauszuholen. Häufig ist es ja gar nicht mehr möglich, in Kontakt zu treten, wenn die Sprache versiegt ist und wenn es möglicherweise auch zu sehr ruppigem und nicht so leicht zugänglichem Verhalten kommt. Also wie soll man dann jemanden noch in den Arm nehmen oder überhaupt im Alltag Zuwendung geben? Die Robbe baut da so eine Art Kontaktbrücke. Also sie macht es den Leuten leichter, durch das Spüren, das Halten, das Gewicht eines ja fast Kleinkindes. Viele Frauen fühlen sich an eigene Kinder erinnert. Öffnet es die Gefühle, macht die Leute auch weicher und zugänglicher. Es beruhigt unruhige Menschen. Es holt Depressive so aus der Versenkung und ist manchmal einfach auch ein im nicht immer lustigen Pflegealltag ein erheiterndes Spielzeug.
Erheiterndes Spielzeug. Es fördert die soziale Interaktion, beruhigt aufgeregte und aggressive Menschen und regt niedergeschlagene Menschen an. So heißt es in einer Studie der Fachhochschule Frankfurt eingesetzt und beobachtet haben sie diesen Einsatz in einem Bremer Pflegeheim im Haus Oland oder Obervieland insgesamt. Was ist Ihnen aufgefallen mit dieser Robbe als erstes, die erste Reaktion?
Die erste Reaktion ist meistens, dass sie Lächeln auslöst, spontane Freude auslöst, dass die Leute auf die Akustik, dieses intensive Fiepen auch, das wir eingangs gehört haben, reagieren. Es gibt aber auch Menschen, die sie gar nicht beachten, die sie nervig finden, die sagen, es ist mir jetzt zu laut, das wegschubsen oder auch runterfallen lassen. Es gab auch schon eine Szene, wo ein Mann die Robbe geschlagen hat, woraufhin die anderen Heimbewohner ihn dann geschimpft haben und er eine Viertelstunde später angeschlichen kam und sagte, es tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint und jetzt die Robbe dann streichelte, was uns direkt in die Frage führt, ist das in Ordnung, wenn jemand ein Ding für ein Lebewesen hält?
Kommen wir erstmal nochmal auf diese Robbe, um die richtig so zu fassen. Wir haben sie gehört, wie sie ist, wir kennen ihre Maße. Erfunden hat sie der Japaner Takanori Shibata, weil in Japan Pflegenotstand herrscht. Und ich habe gesehen, Roboter arbeiten dort in großer Zahl als Ersatz für Pflegepersonal. Und da müsste es eigentlich beim Pflegepersonal einen Riesenaufschrei geben.
Ersatz für Pflegepersonal ist auch für Japan nicht ganz richtig. Das heißt, es ist eher dort so ein Spielzeug, das massenweise eingesetzt wird. 5 Robben auf dem Tisch, 15 Senioren drumherum. Dann sind auch 2 Stunden Nachmittag gestaltet. Das haben wir dort gedreht, das werden Sie im Film auch sehen. So wird die Robbe hier in Europa nicht eingesetzt, sondern in einem ganz anderen qualitätssichernden Rahmen. Das heißt, es gibt eine 1-zu-1-Betreuung. Ein Pfleger nimmt eine Robbe, mehr gibt's auch nicht in diesem Heim in Oland, wo sie probehalber auf meine Initiative hin eingesetzt wurde für 5 Monate und im Anschluss gekauft. Es ist so, dass die Betreuung immer eingeleitet und ausgeleitet wird und dass die Gefühle, die dann geweckt werden, ob das jetzt Erinnerungen an bei Frauen an eigene Kinder sind, ob das Gespräche über Haustiere sind. Männer erinnern sich häufig dann an einen Hund, den sie hatten und erzählen dann davon. Also es werden verbundene Erinnerungen und Gefühle geweckt und führen dann zu einem therapeutischen Gespräch. Also manchmal ist das auch, dass die Frauen traurig werden.
Also da ist die Robbe tatsächlich nur Mittel zum Zweck, um etwas
aufzunehmen. Ja, sie ist wie so ein Katalysator für Gefühle oder einen Austausch, der sonst nicht stattfindet. Und Menschen im letzten Stadium der Demenz, die sich nicht verbalisieren können, drücken halt dann über einen Weg. Werfen oder ein Umarmen und ein Strahlen oder nicht aus, ob es ihnen einen Moment Glück und damit ein Stückchen Lebensqualität in einer sehr schwierigen letzten Lebensphase.
Könnte es auch sein, Frau Wagner, dass die erkrankten Menschen, dass die Robbe ganz niedlich und ganz brav finden und die ist viel angenehmer als der immer nervige Pfleger oder die Pflegerin, die immer was von ihnen wollen und immer was tun, dass sie sagen, schickt mir lieber die Robbe als den doofen Pfleger.
Die Ergotherapeutin in Haus Oland sagte einen Satz, den ich sehr richtig finde. Sie sagte, Paro hört einfach nur zu. Er wertet nicht, er rümpft nicht die Nase, wenn es ein bisschen müffelt. Er unterbricht nicht, er schimpft nicht, sondern das ist so ein, ja, in dem Sinn völlig neutrales Wohltuwesen, sage ich jetzt mal spontan, das eine Rolle einnimmt, die so sonst nicht gefüllt wird. Das ist ja für Angehörige häufig total schwierig, auf ihre Eltern freundlich und liebevoll zuzugehen, wenn es Konflikte gibt, die nie gelöst wurden, bevor Vater oder Mutter in die Demenz entglitten sind, wenn man sein Leben lang ein schlechtes Verhältnis hat und nun soll man plötzlich diesen einen anmeckernden alten Mann umarmen und dem eine Zuwendung geben, die er eigentlich dringend braucht, aber die vielleicht gerade den Angehörigen oder auch den Pflegekräften im sehr stramm getakteten Alltag nicht möglich ist.
Das Fragezeichen haben Sie betont, Frau Wagner. Steht das für Ihre kritische Distanz zu diesem Kuschelroboter?
Steht dafür, dass ich über eine Probezeit von 5 Monaten in einem Bremer Heim für Demenzkranke, ausschließlich für Demenzkranke, verfolgt und beobachtet habe, was die Robbe eigentlich bringt. Ob sie angenommen wird, ob sie gut tut, ob sie auch Leuten schadet, wie das Pflegepersonal zu diesem Mittel Zugang findet, ob es überhaupt Zeit genug da ist, ob überhaupt Zeit genug da ist, das einzusetzen und auch, ob die Angehörigen die Chance ergreifen, über diese Kontaktbrücke mit ihren Eltern oder ihrem Partner, zu dem sie sonst nicht mal so leicht Zugang kriegen, in Verbindung zu kommen.
Da haben wir in der vorigen Runde schon ein bisschen über die Grundproblematik gehört. Ich möchte jetzt gerne ein bisschen mal so auf die Frage des Filmens und des Arbeitens dort kommen. Demenzerkrankte, Angehörige und Personal, wenn man das so aufzählt, klingt das ganz nüchtern, erfordert aber, wie man sich vorstellen kann, enorm viel Sensibilität. Was muss man leisten, bevor man überhaupt das erste Mal eine Kamera anschalten kann in so einem Zusammenhang?
Zunächst mal das Vertrauen der Heimleitung für sich gewinnen. Es hat bestimmt 4 oder 5 Gespräche gegeben. Ist ein halbes Jahr Vorlaufzeit auch gewesen mit zunächst mal den Angehörigen sich vorstellen, das Projekt vorstellen. Es gibt natürlich diesen ganzen schriftlichen Genehmigungsablauf auch, da es sich ja um Menschen handelt, die nicht mehr für sich selber Verantwortung übernehmen, sind Betreuer oder Angehörige, ihr Einverständnis einzuholen. Die Pflegekräfte mussten informiert werden, die am Anfang sehr, sehr skeptisch waren und an der einen oder anderen Ecke dachte man natürlich sofort, ups, soll ich jetzt eigentlich ersetzt werden durch diese Maschine? Also was zieht da mit dem Kuschelroboter noch an Veränderung ein? Das war ein langer Vorlauf und dann habe ich sehr sorgfältig mir das Team ausgesucht, mit dem ich dort arbeite, weil in einem Haus zu sein, 4, 5 Monate, in dem 80 Menschen leben, die an Demenz erkrankt sind, in unterschiedlichsten Stadien, da braucht es schon besonders einfühlsames und professionelles Team, das auch mit schwierigen Situationen und spontanen Reaktionen zurechtkommt. Und da habe ich lang gesucht und mit Rudri Georgi und Matthias Kind dann auch wirklich das optimale Team gefunden.
Ja, schildern Sie uns mal eine Situation, die Sie noch ganz nachhaltig in Erinnerung haben, wo es plötzlich schwierig wurde.
Oh, das sind vielleicht eher kleinere Situationen, als man erwartet. Also sag ich mal, der Akku ist alle, ich renne los und hole schnell oder so, will einen Akku holen und Herr Wittke ergreift meine Hand und drückt sie und hat ganz offensichtlich jetzt gerade das Bedürfnis, gedrückt zu werden. Drück mich, squeeze me, heißt ja das Projekt nicht zuletzt deshalb. Ich muss mich jetzt entscheiden, entweder können da hinten nicht weiterdrehen oder ich halte Herrn Wittkes Hand. Und ich habe mich für Herrn Wittkes Hand entschieden und irgendwann sauste, irritiert, der Kameramann selber an mir vorbei und sagt, wo bist du eigentlich? Ich sage, ja, hier, bei Herrn Wittke, es ging jetzt gerade nicht anders. Und dann war hinten die Szene halt flöten. Oder eine andere Szene ist vielleicht ganz symptomatisch. Ich war auch unsicher am Anfang. Jetzt hat man diese ganzen Leute vorab informiert, aber die Menschen, die man drehen will, sind ja schwierig zu informieren, weil sie letztendlich für Rationales nicht erreichbar sind. Dann haben wir also einfach gedreht am Anfang, weil wir dachten, das schürt am wenigsten die Unruhe. Und dann dachte ich, es geht so nicht. Es ist ja auch respektlos. Dann habe ich in der Mittagspause beim Essen versucht, den Leuten zu erklären, was wir eigentlich machen. Und eine Frau war ein bisschen irritiert wegen dem Mikrofon mit diesem Windschutz obendrauf. Dann bin ich also mit dem Mikro und der Tonfrau zu ihr hin und habe gesagt, so Ruth, erklär doch mal, was es ist. Dann guckt die Frau mich an, kreischt plötzlich zu ihren Nachbarn, was will die eigentlich von mir? Was ist das für ein Ding? Die hatte die Situation, die sie eine halbe Stunde vorher kurz geängstigt hat, als das Mikro von oben auf sie zukam, schon völlig vergessen. Er kannte mich nicht wieder, konnte mich nicht einsortieren. Mein Versuch, das jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ethisch korrekt einzubetten, der war A, zu spät und B, müßig in diesem Kontext. Also wir konnten uns eigentlich nur darauf verlassen, wo fühlen sich die Leute wohl, wo merken wir, dass es in Ordnung ist, was wir tun, wo ziehen wir uns zurück, wenn es vielleicht zu anstrengend wird.
Sehr nahe Bilder in einer Situation, die für alle ja ungewöhnlich ist erstmal. Ist es so, wenn man den dritten oder vierten Monat dann dreht, dass das dann schon familiär ist und jeder Bescheid weiß, was läuft?
Dort, wo sie uns wiedererkennen und sich erinnern, ja. Also was mich sehr gerührt hat, ist, dass insbesondere von Menschen, wo es heißt, die können eigentlich nichts mehr erinnern, wir mit Winken von oben begrüßt wurden, wenn wir auf den Hof gefahren sind. Oder die Leute gesagt, dich kenne ich doch, dich kenne ich doch. Also uns scheinen sie schon irgendwie ins Herz geschlossen zu haben und haben uns dann an der einen oder anderen Stelle auch entsprechend umarmt.
In so einem Film kommen viele Seiten vor, die sich zu diesem Roboter verhalten. Sie haben auch mit den Erfinder Takanori Shibata zu Wort kommen lassen. Welchen Eindruck haben Sie von ihm? Ist das einfach ein cooler Techniker, der ein Gerät entwickelt, oder hat er auch Sensibilität für die Aufgabe, die dieser Roboter erledigen soll?
Ich glaube, dass er selber überrascht war von dem, was er ausgelöst hat. Ich glaube, am Anfang wollte er einfach, wie viele andere Japaner, einen möglichst gut funktionierenden, lebensechten Roboter entwickeln. Dann wurde die Pflegeindustrie, wurde das Gesundheitsministerium darauf aufmerksam, es wurde ein Riesenprojekt draus, die Robbe zu optimieren und in ganz viele Pflegeheime zu bringen.
Über 1500 sind in Japan im Einsatz. Wahnsinn, ja.
Und in Deutschland, glaube ich, ungefähr 10 im Moment. Dänemark 150, woraus man sieht, wie offen die dafür sind. Dann hat ihn, glaube ich, das Ganze überrollt. Also, und zwar in dem Moment, als man in Europa aufmerksam wurde auf das Potenzial der Robbe als Therapiemittel und ausgehend von Dänemark so ein Setting entwickelt hat, wie kann man das respektvoll, würdevoll, effektiv in Pflegeheimen einsetzen und so einen Missing Link zu der Gefühlswelt der Patienten herstellen. Dann ist er um die ganze Welt gereist und hat in diesen Heimen sich angeguckt, wie die Effekte sind, um natürlich die Optimierung des Dings auch voranzutreiben. Aber dann hat er plötzlich erkannt, was da für ein Potenzial ist. Und es fand ein sehr berührendes Gespräch statt, als er im letzten Dezember hier zu den Dreharbeiten in Bremen war, mit den Angehörigen und Pflegekräften, wo er sagte, also was ich hier sehe in Europa und bei Ihnen insbesondere, ist ein Impuls für die Japaner, den ich zurücknehme. Nämlich der Impuls, dass Pflege nicht nur heißt, wie es bei uns üblich ist, nach den körperlichen Gebrechen sortiert zu verwahren, sondern sich zu kümmern. Und jetzt ist der Roboter praktisch als mechanisches Teil, sag ich mal, nach Europa gekommen und wurde da therapeutisch aufgeladen. Und das nimmt er wieder zurück in ein Land, von dem er sagt, absolutes Tabuthema, Demenz bei uns. Die Leute werden weggeschlossen, man spricht nicht drüber, man redet nicht drüber, wenn es in der Familie so ist. Der Roboter wäre eine Chance, das aufzubrechen.
An dieser Stelle mache ich mal einen Break. Im Pressetext heißt es, können Kuschelroboter Therapiehelfer sein? Fragezeichen. Können sie Demenzerkrankte glücklicher oder gar gesünder machen? Fragezeichen. Ihr Fazit, kurze Antwort nach dieser langen Beschäftigungszeit? Ja oder nein?
Glücksmomente haben wir sehr viele beobachtet, auch Ablehnungen, und das finde ich auch ein Gewinn. Immerhin Entscheidungen getroffen, ist nichts für mich, macht ein Demenzkranker nicht jeden Tag. Und gesünder ist deutlich mit Nein zu beantworten, weil es gibt in dieser letzten Lebensabschnittsphase kein gesünder Werden. Es gibt auch keine bisher nachweisbare Verlangsamung des Fortschritts dieser Krankheit. Es gibt nur lichte Momente im Nebel, wo man mit Hilfe der Kontaktbrücke einen Zugang findet.
Roboter zum Kuscheln, heilsam für Demenzkranke, Fragezeichen, so heißt der Film von Annette Wagner, zu sehen bei Arte am Freitag, 16. September, ab 21.50 Uhr, 52 Minuten lang ist diese Dokumentation. Annette Wagner hat aber zum Thema Kuschelroboter nicht nur einen Film gemacht, sondern gleich ein Geflecht von medialen Präsentations- und Diskussionsformen entwickelt. Drück mich, squeeze me ist eben ein sogenanntes crossmediales Projekt, und darüber gleich mehr hier in der Gesprächszeit beim Nordwestradio. Demenz und emotionale Robotik, das ist das dominierende Thema, Frau Wagner, für Sie gewesen im letzten Jahr. Was hat Sie eigentlich überhaupt rangeführt? Was war der Auslöser für diese Beschäftigung?
Der Auslöser war mein Entsetzen darüber, dass ein Roboter in ein Pflegeheim einziehen soll. Und ich habe es als eine Art Dammbruch angesehen und wollte wissen, was ist das für ein Ding? Bin auf eine Pflegemesse gefahren, habe mir das angeguckt und hatte dann total zwiespältige Gefühle. Eigentlich dachte ich, geht gar nicht. Und auf der anderen Seite ist da so eine Attraktion und es ist ein Zwischending zwischen Subjekt und Objekt, dem man sich schwer entziehen kann. Und das fand ich auch faszinierend, auch als Tochter eines Ingenieurs und Konstrukteurs, die Frage, wie funktioniert das eigentlich und was macht das mit mir und was macht das mit anderen?
Da kommen wir später noch drauf zurück. Ein Film allein reicht nicht. Die Dokumentation, die wird begleitet und ergänzt zum Beispiel durch eine Debatten- und Infoseite www.facebook.de/parobremen in einem Wort. Und dort finde ich unter dem 23. Juni den Eintrag von Ihnen selber. War aufregend, mit dem Oländer Kuscheltiger Leo beleidigt und seinem robotischen Konkurrenten Ode den ganzen Tag auf 9 Quadratmetern zu verbringen, und anregend, mit Besuchern des Infotages Demenz auf dem Bremer Marktplatz über Wohl und Wehe von Robotik in der Pflege von Menschen mit Demenz zu diskutieren. Wenn Sie sich nochmal zurückerinnern an diesen Eintrag, was für ein Bestandteil Ihres Projektes ist da zum Tragen gekommen?
Die Facebook-Seite ist nicht einfach nur so eine Plapperseite, sie ist eine journalistisch gestaltete, mit einem festen Set von Leuten, die dort regelmäßig posten. Sie hat ein Erkenntnisinteresse, sie hat die Dreharbeiten begleitet, sie hat Leuten vermittelt, was es heißt, in Japan oder auch in einem Pflegeheim zu drehen, wie schwierig das ist und was man dabei erlebt. Sie hat sehr früh schon zu einer Debatte auch geführt, der heftigen Debatte, die mich ja auch selber in das Thema reingezogen hat. Was ist gut daran, was ist schlecht daran, darf man das oder nicht? Wo gibt's andere Erfahrungswerte, die einem noch weiterhelfen können? Und sie ist auch zu einem Ratgeberforum geworden zwischen Angehörigen und Pflegekräften, die sich gegenseitig plötzlich Filmtipps rüberschickten und sagten, am Morgen kommt da eine Doku auf so und so oder lies mal das und das Buch oder ich brauche übrigens auch manchmal ein Kuscheltier abends.
Ist das dann eine Seite, die Sie irgendwie entlassen können und sagen, die habe ich angestoßen, jetzt macht ihr das mal weiter, oder wird die nach Beendigung des Projektes zugeklappt?
Sie wird bestehen bleiben, aber ich nehme an, dass sie gegen Ende des Jahres, also wenn jetzt erhöhtes Interesse nach der Ausstrahlung des Films dann abgeflaut ist, dass sie dann einschläft. Ich klappe sie aber nicht in dem Sinn zu. Sie hat mir wichtige Infos für den Film auch gegeben. Also sie hat mir während der Dreharbeiten nochmal den Blick geschärft, und das finde ich ein Gewinn. Da ist schon Crossmedialität auch für den Film wiederum nützlich.
Dann gibt es ein zweites Teil, ein Online-Spiel, Kuscheltiersofa, also unter www.squeezeme.de. Da kann man sein Kuscheltier auf eine Couch setzen, die ist unendlich lang, aber so viele Tiere, wie ich jetzt eigentlich erwartet hatte beim Draufgucken, sitzen dort noch nicht. Trauen sich die Leute nicht, ihre intime Kuscheltier-Affinität kundzutun?
Möglicherweise, obwohl es ja anonym bleibt. Man muss ja, weder seinen Namen noch sein Alter noch Geschlecht oder Adresse preisgeben.
Man setzt nur sein Tier hin, zum Beispiel, was weiß ich, wenn man sein altes Bärchen hinsetzt, Bärchen hin, Name und warum man es gut findet. Mehr muss man nicht tun.
Nee, es geht schon ein Stück tiefer. Es geht eigentlich darum, warum brauchst du dein Kuscheltier manchmal?
Das soll man erklären.
Ja, weil ich denke, dass es, oder ich sehe und weiß, dass es viele Leute gibt, die zu Hause noch einen Bär oder Teddy oder Katze, Tiger, was auch immer sitzen haben. Manche verstecken es, bevor Besuch kommt, der es nicht sehen soll. Andere stehen dazu, offen im Regal. Und das Bedürfnis, jemanden oder irgendwas manchmal in den Arm zu nehmen, damit es einen stark macht, ich glaube, das haben viele Menschen und man redet aber nicht so gerne drüber. Ich wollte gerne darauf aufmerksam machen, dass es nicht nur Menschen mit Demenz sind, sondern eigentlich wir alle, für die das manchmal ein Bedürfnis ist und vielleicht auch erreichen, dass wir es nicht mehr ganz so komisch finden, wenn Opa plötzlich mit einer Puppe im Arm auftaucht oder Oma mit dem Teddy im Pflegeheim ist und dass wir über die Gründe unserer eigenen Scham oder vielleicht auch, dass es unnötig ist, das komisch zu finden, nachdenken. Es ist so ein um die Ecke niederschwelliger Hinweis. Eigentlich brauchen wir doch alle manchmal so ein bisschen was zum Kuscheln.
So ist das. Dann gibt es noch eine wandernde Fotoausstellung mit 12 lebensgroßen Porträts von Menschen mit Demenz, ergänzt durch ganz prägnante Zitate von Patienten, Angehörigen und Pflegekräften. Das sind Fotos auf großen Stelen, ungefähr fast 2 Meter lebensgroß, ja. Und die lösen sofortige Reaktionen aus, wenn man die sieht. Die sind ganz intensiv. Cindy Jacobs hat die gemacht, diese Bilder. Wie reagieren die Menschen, wenn sie das erste Mal diese Personen sind, die sehr eindringlich werden?
Es ist Auge in Auge mit diesen Menschen, die wir ja sonst eigentlich nicht treffen. Also es war mein Wunsch, die aus sozusagen den Heimen dann auch rauszuholen. Wir stellen diese Ausstellung manchmal einfach abends in den Bürgerpark oder haben sie mal spontan vor die 12 Säulen des Rathauses gestellt. Das heißt, es geht mir darum, ein ganz altmodisches Medium, das aber sehr viel Kraft hat, da auch einzubeziehen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Man sieht die Einsamkeit, man sieht die Angst, man sieht auch die Bedürftigkeit. Und
ja, weil das Fotos sind, die wirklich tatsächlich ganz nahe gehen und doch irgendwie die Würde des fotografierten, kranken oder vielleicht auch besser Veränderten bewahren. Das ist schwer.
Das ist schwer und das kriegt, glaube ich, Cindy Jacobs deshalb so grandios hin, weil sie selber Altenpflegerin war, bevor sie Fotografin wurde. Und das ist eine wunderbare Zusammenarbeit gewesen. Da brauchte ich wiederum kein Wort, um zu sagen, was ich eigentlich ausgedrückt haben möchte.
Das waren jetzt 3 Aspekte dieses crossmedialen Projektes. Es wird noch mehr geben, das wird aber jetzt unsere Gesprächszeit tatsächlich sprengen. In der nächsten Runde wollen wir einmal schauen, was die journalistischen Wurzeln dieser Annette Wagner sind, die heute als Fernsehjournalistin und Filmautorin arbeitet und gerade Gast bei uns in der Gesprächszeit ist. Angefangen hat es journalistisch in Ulm an der schönen Donau, Schubert-Gymnasium, Schülerzeitung Zaunkönig. Ja, da wird gelacht.
Eine Weile her.
Ja, ist der erste Artikel noch in Erinnerung?
Der im Zaunkönig nicht mehr, aber der erste Artikel für die Südwestpresse in Ulm, bei der ich dann nach der Schule ein Praktikum gemacht habe. Da bin ich undercover in eine Neu-Ulmer Bar gegangen, in die GIs aus der Kaserne damals vor allem hinging. Da war ein oben ohne, unten frei, wir wählen die Miss Nackedei-Wettbewerb. Und das fand ich ziemlich krass mit 18, muss ich mal sagen. Es war meine erste Reportage.
Welche Vorstellung von Journalismus hatten Sie damals?
Noch keine. Also ich.
Aber
ich,
eine Art Berufung, haben, Neugier war ja vorhanden, ne?
Ja. Es geht, glaube ich, um die Menschen und ihre Geschichten.
Ja.
Also ganz normale Menschen, aber auch besondere Menschen bei dem aktuellen Projekt und einigen anderen auch so wissenschaftliche Projekte oder Experimente, Ergebnisse, sozialpolitische Veränderungen über Menschengeschichten zu erzählen. Also warum wird dieses Ding erfunden, dieser Roboter? Was bringt das?
Wenn ich da nochmal einhaken darf, Sie haben uns vorhin schon mal so einen kleinen Hinweis gegeben mit Blick auf ihren Vater, der war Autokonstrukteur, Lastwagen, Busse, Sonderfahrzeuge, also Amphibienfahrzeuge für den Bund, um das hier zu verraten, hat er gemacht. Sie hatten also so quasi schon ganz früh eine Annäherung an die Technik und ihr Lieblingsbuch, das habe ich gelesen, heißt oder hieß, wie funktioniert das? Technische Vorgänge in Wort und Bild erklärt.
Habe ich heute noch griffbereit im Regal stehen. Also Vorgänge, Menschen, Entwicklungen zu verstehen. Ich glaube, das ist da in mich gepflanzt worden, während mein Bruder und mein Vater auch da saßen mit zwischen die Lippen geklemmten Zungen und eine Konstruktionszeichnung für eine Seifenkiste für meinen Bruder gemacht haben oder so. Also das, da konnte ich immer alles fragen und es, die Neugier ist geblieben und ist, glaube ich, auch eine Unvoreingenommenheit gegenüber Technik geblieben, die mir hilft, so über dieses Oje, Entsetzen wegzukommen und zu sagen, wie funktioniert das eigentlich und was bringt es?
Also journalistische Ambition, technisches Verständnis, dafür haben wir die Wurzeln ein klein wenig freigelegt, bleibt noch die Suche nach der Wurzel für die gesellschaftspolitische Orientierung, für ihre Sensibilität, für Menschen und die ganz persönlichen Geschichten.
Da gibt es zwei Quellen oder zwei Anreger. Das eine ist das Schwäbische Tagblatt in Tübingen, das als linksliberale Lokalzeitung in den 80er und 90er Jahren, glaube ich, bundesweit bekannt war, übrigens auch von unterdeutschen Dächern mal porträtiert worden ist. Kolumnen, Krach und Kuhstallwärme hieß das Ganze, glaube ich, weil damals gerade der Chefredakteur sollte abgesetzt werden, aber vor allem halt eine streitbare Zeitung auch, die eine sehr gute investigative Ausbildung ihren Volontären mitgegeben hat. Und die andere Inspiration und für mich immer noch wichtige Bezugsperson ist Walter Jens, mein Rhetorikprofessor, bei dem ich allgemeine Rhetorik studiert habe. Und würde ich mal sagen, das Denken, Schreiben auf dem Marktplatz der Medien, vom antiken Marktplatz der Rhetoren bis hin zu dem modernen digitalen Marktplatz Internet gelernt habe, Sachen so auszudrücken, dass sie auch allgemein verständlich sind.
Dass Walter Jens dann so tragisch und intensiv an Alzheimer erkrankt ist, das ist ja ganz öffentlich abgehandelt worden, auch von seiner Familie. Hat das auch Ausschlag mitgegeben, dass Sie sich mit diesem Thema intensiver befassen?
Vielleicht unbewusst am Anfang und jetzt sehr zentral, weil Inge Jens nämlich auf der Facebook-Seite mit mir diskutieren wird, weil wir immer wieder auch im Austausch sind über das Thema. Ich die Familie regelmäßig besuche. Und als ich die 12 Bilder auf den Bremer Marktplatz gestellt habe am Infotag Demenz, die 12 Porträts, dann habe ich mir eigentlich gewünscht, dass er das noch sehen könnte, der mich an die antiken Rhetoren auf dem römischen Marktplatz rangeführt hat. Und eigentlich war das schon eine kleine Hommage auch an ihn, zu sagen, hier sind wir jetzt auf diesem Marktplatz. Die Fotos, die Zitate lösen hier Diskussionen aus, Debatten, die ich gelernt habe, auch zu führen und aufzuschreiben und in Bilder und Filme umzusetzen aus diesen Creative Writing Seminaren damals an der Tübinger Uni.
Auf dem Marktplatz sind wir angekommen, auf dem Bremer Marktplatz, und warum Sie in Bremen angekommen sind und sich hier scheinbar auch wohlfühlen, das klären wir in unserer letzten kleinen Schlussrunde. Annette Wagner ist bei uns in der Gesprächszeit, Fernsehjournalistin, Filmautorin, geboren 1964 in Ulm. Da fließt die, ich sag's mal in Klammern, schöne blaue Fragezeichen Donau. Nun im Jahre 2011 lebt und arbeitet Annette Wagner in Bremen an der schönen, aber nie blauen Weser. Was haben die beiden Flüsse gemeinsam?
Oh je, da man mich ja schon im Jahr 2 meiner Existenz von der schönen blauen Donau weg entführt hat an den Rhein, der auch nicht ganz so blau ist, weiß ich das mit der Donau nicht mehr so genau. Was mich jetzt an der Weser heute an die Stadt Bremen bindet, das kann ich ziemlich genau sagen. Ich glaube, so ein Fluss, der durch eine Stadt geht, macht die Köpfe frei und hält die Leute in Bewegung. Und die Nähe zum Meer macht das Ganze hier sehr viel weltoffener, als ich alle Städte mit welchen Flüssen auch immer, an denen ich bisher gewohnt habe, erlebt habe. Und das hat mich dazu bewogen, aufzubrechen aus dem Süden, was niemand verstanden hat, mit schwäbischen Großeltern und Eltern, nach Bremen. Und es hat mich bewogen, hier zu bleiben, wo ich sehr gerne lebe und auch für die kreativwirtschaftliche Arbeit eine richtig gute Basis
gefunden. Ja, da will ich nochmal ansetzen. Sie arbeiten wieder frei, das muss man betonen. Sie sind nach Bremen gekommen, um bei der Bremen Media zu arbeiten, die mit unserem Haus ja ganz eng verflochten, mit Radio Bremen eng verflochten ist. Was hat Sie eigentlich wieder in die unsichere Existenz der Freien gelockt?
Ich glaube, das Cross-Media-Projekt Squeeze Me ist die Antwort. Also der Wunsch, neue Formate zu entwickeln, die ineinander verschränkt ein bestimmtes Thema vorantreiben und das unabhängig von bestehenden Formen, Zwängen, Hierarchien, Wünschen, Bedürfnissen und vielleicht auch in einem Tempo, das mir als ungeduldiger Annette Wagner mehr entsprochen hat.
Obwohl Sie uns die ganze Zeit eine ganz ruhige und souveräne Vorstellung liefern, haben wir hier sozusagen die feine Ausgabe, die ungeduldige, neugierige, drängelnde, vielleicht auch manchmal nervende Annette Wagner haben wir gar nicht kennengelernt. Gibt's die?
Die ungeduldige gibt's ganz sicher. Und wenn es die aber nicht gäbe, auch die beharrliche, dann würde es dieses Projekt nicht geben. Nicht mit allen 5 Bestandteilen, jetzt auch der interaktiven, erspielbaren Wissensseite, die wir gerade für Arte noch fertigstellen zum Ausstrahlungsdatum. Also ist ein Riesenprojekt geworden, hätte ich selber nicht gedacht vor 2 Jahren. Es hat viel Kraft gekostet, es hat enormen Spaß gemacht und macht es immer noch.
Dieses crossmediale Projekt um den Kuschelroboter Paro, das hat Ihre aktuelle journalistische Arbeit bestimmt oder bestimmt sie auch noch. Aber so eine neugierige Journalistin mit so viel Erklärungsdrang noch von vielen Dingen in dieser Welt, die hat natürlich auch schon andere Dinge im Blick, auch schon das nächste große Thema.
Ein bisschen ein kleineres. Meine Freunde haben mir ein lustigeres gewünscht als Demenz, weil sie meinten, jetzt doch mal bitte was anderes. Es ist nicht lustig geworden, es geht um Stolpersteine, es geht um Gunter Demnig, der diese soziale Skulptur, wie er es nennt, die vor die Häuser ermordeter Juden, Kommunisten, Verfolgter des Naziregimes gelegten Steine in ganz Europa und der ganzen Welt mittlerweile platziert. Den porträtiere ich für den Südwestrundfunk, für die Reihe Menschen unter uns. Das ist bereits abgedrehtes Projekt und wird geschnitten im Herbst. Und dann habe ich ein Projekt wieder aufgegriffen, das mir vor 5 Jahren sehr lieb war und jetzt ein Follow-up bekommen. Das hieß damals, was glaubst denn du? Kinder fragen, hoffen, beten. 6-, 8-Jährige im Badischen habe ich porträtiert und ihre Beziehung zu Allah, zu Gott oder auch ein atheistisches Mädchen, die habe ich jetzt als pubertierende Teenager wieder aufgesucht und tatsächlich gewinnen können, 5 Jahre später mir diese Fragen nochmal zu beantworten, was macht sie stark und was hält sie im Leben?
Das ist. Wenn ich ihr Lächeln im Gesicht sehe, freuen sie sich enorm auf diese Arbeiten und auf diese Erkundungen.
Das wird eine Herausforderung, weil sie mir schon gesagt haben, aber so langweilig wie der erste Film geschnitten war, so wollen wir das nicht und wir wollen da auch richtig mitarbeiten und selber Leute interviewen und das finde ich klasse. Ob die Redaktion das auch so klasse findet, bleibt offen, aber es wird sicher spannend und ich freue mich drauf.
Am morgigen Freitag, am 16. September, ist Ihre TV-Dokumentation Roboter zum Kuscheln, heilsam für Demenzkranke, Fragezeichen bei Arte zu sehen, 21.50 Uhr. Ich wünsche viele interessierte Zuschauer und Reaktionen auf der Webseite www.squeezeme.de. Und ein kleiner Hinweis noch, die Fotoausstellung Menschen mit Demenz von Cindy Jacobs, die ist noch bis zum 18. September auf der Messe Hanse Live in Bremen zu sehen. Das war die Gesprächszeit mit der Fernsehjournalistin und Filmautorin Annette Wagner hier im Nordwestradio. Ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Einen schönen Tag noch wünscht Ihnen Ottmar Willi Weber.